RD.
Es ist halt häufig so, der Alarm geht los, dann checkt man schnell in den Telegram-Kanälen, was ist es, Drohnen, Raketen oder beides und wo fliegt es wohin, kommt es in mein Stadtviertel. Das kann man recht gut sehen in diesen Kanälen, beispielsweise der ukrainischen Luftwaffe, aber auch private, wo man gar nicht so genau weiß, wer dahinter steckt. Und die können tatsächlich recht präzise sagen, wo gerade was hinfliegt.
ARD-Korrespondentin Susanne Peterson berichtet von ihrem Alltag in Kiew und wie man durchhält bei Angriffen bei Minustemperaturen im zweistelligen Bereich ohne Strom, Heizung und Wasser.
Auch in der vergangenen Nacht gab es wieder Tote und Verletzte durch russische Luftangriffe.
Einen Monat nach dem Beginn der Protestwelle im Iran ist der Zugang zum Internet weiter eingeschränkt. Und Donald Trump droht weiter mit einem Angriff.
Im Süden Israels ist die letzte Hamas-Geisel beigesetzt worden.
Und Israel plant offenbar ein bewachtes Lager für Palästinenser am Grenzübergang Rafah.
Hallo, ich bin Katharina Jetta aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, dem 28. Januar um 16 Uhr. Kaum Strom, kaum Wasser, keine Heizung und das bei bis zu minus 25 Grad. Das ist Alltag in der Ukraine gerade. Das russische Militär greift ganz gezielt die Energieversorgung an.
Ja, und wie zermürbend das ist, das erlebt Susanne Peterson, ARD-Korrespondentin in Kiew, gerade am eigenen Leib. Und sie hat davon im Tagesschau-Podcast 11KM erzählt.
Es ist halt häufig so, der Alarm geht los, dann checkt man schnell in den Telegram-Kanälen, was ist es, Drohnen, Raketen oder beides und wo fliegt es wohin, kommt es in mein Stadtviertel. Das kann man recht gut sehen in diesen Kanälen, beispielsweise der ukrainischen Luftwaffe, aber auch private, wo man gar nicht so genau weiß, wer dahinter steckt. Und die können tatsächlich recht präzise sagen, wo gerade was hinfliegt. Und wenn ich natürlich lese, das ist mein Stadtteil, dann gehe ich nochmal lieber runter. Ich habe jetzt in meiner Wohnung keinen Keller, aber ich gehe dann so ins Erdgeschoss, da in den Flur, da habe ich zwei Wände zu den äußersten Wänden hin. Das ist diese Zweiwandregel. Die hilft nicht beim direkten Einschlag, aber die hilft beispielsweise, wenn in ein Nachbargebäude eingeschlagen wird, damit du eben nicht von Scherben deines Fensters verletzt wirst oder ähnlichem. Deswegen soll man, wenn möglich, zwei Wände zwischen sich und der Außenwand bringen. Und dann geht es meistens auch schon los. Wir hatten das beispielsweise in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das war ein massiver Angriff von Drohnen und Raketen. Die Explosionen waren extrem laut und beängstigend, auch gleich im Zentrum der Stadt. Wenn das Ganze in der Nähe passiert, dann gehen eben durch die Einschläge, durch die Explosionen oft auch die Alarmanlagen von den Autos in der Nähe los. Das heißt, man hört die Alarmanlagen laut surren, man hört das Brummen der Drohnen, die angeflogen kommen und die Fenster klirren und wackeln, die Wände wackeln. Und das ist ein extrem beängstigendes Gefühl.
Weil solche Zustände für uns hier in unseren warmen Wohnungen so unvorstellbar und abstrakt sind, finde ich so eine eindringliche Schilderung der Lage, in der sich die Menschen dort befinden, sehr bedrückend, aber auch total wichtig. So richtig versteht man das, glaube ich, aber nur, wenn man selber dort ist. Was berichtet denn Susanne Peterson von der Lage, ja, so allgemein in Kiew gerade?
Naja, sie hat erzählt, welche Bedeutung in so einer Situation eine Dusche, ein heißer Kaffee oder ein Licht im Keller für die Menschen in Kiew bekommen hat.
Also man muss sich das so vorstellen, dass allein die Angriffe an sich schon weitaus beängstigender sind, weil es was anderes ist, die zu erleben, wenn man sich beispielsweise irgendwo ein kleines Licht anmacht, in Sicherheit bringt in den Keller und abwarten kann mit vollgeladenen Geräten, auf den Telegram-Kanälen checken kann, wo fliegt was hin, als wenn man eben da sitzt in völliger Dunkelheit bei Kälte, bei wirklich bitterer Kälte, es sind ja zweistellige Minusgrade und dann merkt man eben, wie diese Explosionen über dem Haus in der Nähe sehr laut knallen und sitzt eben alleine in der Dunkelheit und wartet das ab. Und das ist nochmal psychisch viel belastender, als es sowieso ohnehin schon ist. Und dann kommt halt der sehr, sehr schwere Alltag dazu. Also man schläft in der Nacht nicht wegen der Angriffe, man friert. Und am nächsten Tag, hatte ich jetzt auch am Samstag, geht das Wasser beispielsweise in der Wohnung nicht. Also man hat nicht nur keine Heizung, keinen Strom, sondern auch das Wasser funktioniert dann den ganzen Tag über nicht. Man kann nicht duschen, man kann sich nicht eben so Kaffee machen. All die Kleinigkeiten im Alltag halten auf. Und dabei sind wir als Korrespondenten ja noch in einer sehr angenehmen Situation im Vergleich zu beispielsweise alten Leuten, die dann in Hochhäusern wohnen, im 25. Stock, in ihren Wohnungen bei diesen eisigen Temperaturen eingeschlossen sind, weil sie eben nicht mehr einen Aufzug nach unten oder oben verwenden können. Das sind schon wirklich menschenunwürdige Bedingungen.
Nach Angaben ukrainischer Behörden sind auch in der vergangenen Nacht an mehreren Orten in der Ukraine Zivilisten getötet oder verletzt worden.
In einer Gemeinde westlich von Kiew ist ein Elternpaar getötet worden. Das hat die nationale Polizei auf Telegram mitgeteilt. Das vierjährige Kind des Paares musste demnach verletzt behandelt werden. Außerdem hat es 3 weitere Verletzte gegeben. Auch andere Gebiete standen unter Beschuss. Mehr dazu von Peter Sawicki.
Stark betroffen war in der 2. Nacht in Folge die Schwarzmeermetropole Odessa. 3 Menschen wurden bei den dortigen Drohnenattacken verletzt. Der heutige Mittwoch wurde in Odessa zum Tag der Trauer erklärt, nachdem in der vorvergangenen Nacht 3 Todesopfer und fast 30 Verletzte zu beklagen gewesen waren. Bestürzt äußerte sich unterdessen die ukrainische Bahn zum gestrigen Drohnenbeschuss eines Passagierzugs in der östlichen Region Kharkiv. 5 Menschen sind bisherigen Erkenntnissen zufolge beim Vorfall ums Leben gekommen. Die politische Führung der Ukraine sprach von einem Terrorakt Russlands.
In den vergangenen Tagen haben wir etwas weniger als vorher über die Lage im Iran berichtet. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Situation entspannt hat. Wie sieht's gerade aus?
Ein Angriff der USA ist weiter im Bereich des Möglichen. Das Internet ist weiter stark eingeschränkt. Die Währung Rial ist erneut auf einen Tiefstand gefallen. Und erst nach und nach wird klar, mit welcher Brutalität die Sicherheitskräfte gegen die jüngste Protestwelle vorgegangen sind. Benjamin Weber, der hat für uns ein Lagebild.
Iranisches Staatsfernsehen, die Regierungssprecherin spricht über das Internet. Das Internet sei aus sicherheitspolitischen Gründen abgeschaltet worden, sagt sie. Händlern und Verkäufern würde jetzt ein begrenzter Zugang zur Verfügung gestellt. Die Situation sei nicht wünschenswert, doch man befinde sich eben in einer besonderen Lage. Die Internetblockade, sie schädigt auch die Wirtschaft. Auf 20,6 Millionen US-Dollar pro Tag schätzt Ali Hakim Javadi von der halbstaatlichen Computeringenieursvereinigung den Verlust gegenüber einer iranischen Zeitung. Aus der Industrie- und Handelskammer heißt es, 400.000 Unternehmen seien akut in ihrer Existenz bedroht. Die iranische Währung Rial fiel am Dienstag erneut auf ein historisches Tief. In den letzten Tagen aber flackert das Internet sporadisch bisweilen auf und so gelangen immer mehr Stimmen aus dem Iran nach außen. Wie die von Ali, er hat in Teheran an den Massenprotesten teilgenommen, gemeinsam mit seiner Frau, erzählt der 49-Jährige der ARD. Ich weiß nicht, wer sie waren. Sie kamen in Zivil auf Motorrädern und haben mit Tränengas geschossen und mit Schrotflinten. Einige Demonstranten hatten blutige Gesichter und Verletzungen am ganzen Körper. Viele sind geflohen, darunter auch wir. Einige sind geblieben und haben eine Moschee angezündet. Auch der 30-jährige Hassan hat am 8. und 9. Januar gegen das Regime protestiert. Was wir auf den Straßen gesehen haben, war nichts anderes als ein Massaker. Die Einsatzkräfte haben geschossen und getötet. Wir gehören zu den Überlebenden. Die Lage war äußerst dramatisch. Medienberichten zufolge soll der oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, den Nationalen Sicherheitsrat angewiesen haben, die Proteste zu beenden, mit allen Mitteln. Die Menschenrechtsorganisation RANA hat bisher in Detailarbeit mehr als 6.100 Tote verifiziert. Über 17.000 weitere Fälle von getöteten Menschen werden zurzeit noch bearbeitet, heißt es. Das Time Magazine berichtet sogar von 30.000 Toten allein in 2 Tagen. Als Quelle gibt das Magazin 2 hochrangige Mitarbeiter aus dem Gesundheitsministerium im Iran an. Fachleute halten solche Zahlen für plausibel und befürchten, sie könnten sogar noch höher sein. In einem Statement bezeichnet der im Teheraner Evin-Gefängnis inhaftierte Menschenrechtler Reza Khandan die Niederschlagung als eins der blutigsten Massaker in der Geschichte von Protesten weltweit. Wörter und Sprache könnten das Ausmaß der massiven systematischen Tötungen nicht beschreiben. Man trauere um den Verlust einer Generation, die die Zukunft des Landes hätte prägen können.
US-Präsident Trump hat ja mehrmals gedroht, dass die USA den Iran angreifen werden, zuletzt als Reaktion auf die blutige Niederschlagung der Massenproteste bzw. um Hinrichtungen zu verhindern, nach seiner Aussage. Und heute hat er nochmal nachgelegt und den Iran zu Verhandlungen bezüglich des Atomprogramms gedrängt. Könnte ein Angriff also immer noch bevorstehen?
Ja, wie Benjamin Weber berichtet, ist eine Flotte von Kriegsschiffen um den Flugzeugträger Abraham Lincoln Anfang der Woche in der Region eingetroffen. Benjamin Weber meint, die Indizien, die würden sich verdichten, dass da ein Angriff bevorstehen könnte. Und wie die iranische Führung auf die amerikanische Militärpräsenz reagiert, dazu nochmal unser Korrespondent in der Region.
In einem Telefonat mit dem saudischen Kronprinzen Bin Salman erklärte Irans Präsident Pezeshkian am Abend, sein Land stehe jedem Prozess, der Krieg verhindern könne, positiv gegenüber. Andere drohen mit Gegenangriffen, etwa auf US-Militärstützpunkte in der Region. Außenamtssprecher Bagay: Die Bewegung eines Kriegsschiffes wird die Entschlossenheit des Iran nicht beeinflussen. Wir besitzen die volle Fähigkeit, den Iran zu verteidigen. Am Engelab-Platz in Teheran, dort, wo Hauswand große Plakate die Propaganda des Regimes verbreiten, prangt seit kurzem ein neues Motiv. Es zeigt einen Flugzeugträger mit US-Flagge, offenbar abgeschossen, in blutig gefärbtem Meerwasser. Dazu ein Schriftzug auf Persisch und Englisch: Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Wir werden die Situation im Iran hier im Podcast natürlich auf jeden Fall weiterverfolgen.
Dann schauen wir jetzt nach Israel und in den Gazastreifen. Vor 2 Tagen ist die Leiche der letzten Hamas-Geisel nach Israel überführt worden. Heute war die Beerdigung. Die Übergabe aller Geiseln war ja eine Vorbedingung für die 2. Phase des Gaza-Friedensplans. Sie sieht unter anderem die Öffnung des Grenzübergangs Rafah nach Ägypten vor. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
Ja, noch ist der Grenzübergang nicht offen. Israel bereitet sich noch darauf vor, heißt es. Außerdem ist auch nur eine begrenzte Wiedereröffnung des Grenzübergangs geplant. Was das genau heißen soll, weiß man auch nicht so. Insidern zufolge will die israelische Regierung dabei aber sicherstellen, dass mehr Palästinenser den Küstenstreifen verlassen, als dort hineingelassen werden.
Wie soll das denn kontrolliert werden?
Ja, da zitiert die Nachrichtenagentur Reuters einen ehemaligen Brigadegeneral und Militärberater, der heißt Avivi, und der sagt, dass Israel in der Nähe des Grenzübergangs ein neues Lager zur Aufnahme von Palästinensern vorbereitet. Das Areal könnte, so sagt er, an dem Zugang mit Überwachungstechnik und Gesichtserkennungssoftware ausgestattet werden und die Anlage dürfte für die Versorgung hunderttausender Menschen ausgelegt sein.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.